jetzt. Ich bete mit uns und dann verrate ich euch, worum es heute geht. Vater, wir danken dir für dein Wort, was Kraft hat. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du der bist, der dieses Wort inspiriert hat, hineingesprochen hat in die Herzen derer, die es aufgeschrieben haben. Und wir beten, dass du uns heute begegnest durch dein Wort, ermahnst, ermutigst, tröstest und dass du uns hältst, ganz nah bei dir, denn das ist unser Verlangen, dir nahe zu sein. Amen. Jetzt möchte ich mit uns hineingehen und möchte mit euch mit einer Umfrage starten. Wen von euch freut es, dass der Winter fast zu Ende ist? Oh. Und wer findet es schade? Gegenprobe? Ja, es sind ein paar. Okay, sehr gut. Wir haben gerade schon gesehen, wir haben da ganz unterschiedliche Einordnungen, wie wir gerade vielleicht auch mit den Jahreszeiten, was unsere Lieblingsjahreszeit ist und was vielleicht auch manchmal eben die Jahreszeit ist, mit der wir vielleicht mehr oder weniger Mühe haben. Und wir sehen im Natürlichen, wie wir vier Jahreszeiten haben. Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Das war jetzt in der falschen Reihenfolge, aber sie waren vollständig vorhanden. Und jetzt könnten wir noch rumfragen, wer findet welche Jahreszeit am schönsten, aber das lasse ich jetzt weg. Wir wissen aber auf jeden Fall, ja, oh, so eine Enttäuschung schon wieder. Wir haben es so, dass jede Jahreszeit so ihren Vorteil hat, wo wir sagen, hey, da ist echt was Schönes drin. Und vielleicht auch sowas, wo wir sagen, ja gut, das ist vielleicht auch nicht ganz so schön. Der Frühling mit seinen frischen Knospen und Farben, wo alles Neue hervorkommt, langsam aufweckt die Natur, wo dann, wenn die ersten Knospen sprießen und die ersten Farben dann sich zeigen, wo das einfach was ist, wo man denkt, sah das schon immer so aus, weil alle vorher alles mausgrau und jetzt plötzlich steht es farbenfroh vor unseren Augen. Und das ist was, worüber uns wir freuen. Im Frühling ist meistens die Zeit, wo neu ausgesät wird, wo Dinge vorbereitet werden, damit man dann später im Jahresverlauf ernten kann. Und die Natur im Frühling ist dann angelegt, dass dort Wachstum kommt, dass dort Dinge wirklich sichtbar werden im Jahresverlauf. Der Sommer, warm, manchmal zu warm für manche, aber die Tage sind lang. Die Nacht ist kurz, man kann viel machen, man kann sich mit Leuten treffen. Der Sommer ist meistens so eine Zeit, wo Energie frei wird und wo man viel mehr macht als in den dunklen Momenten des Jahres. Die ersten Früchte werden reif, die werden eingebracht und können abgenommen werden. Dann der Herbst. Bunte Farben, auch da ein Farbenspiel, was immer wieder wunderschön ist anzuschauen. Jetzt werden aber die Tage kürzer und man merkt dann abends schon, oh Hilfe, da waren am Tag noch 20, 25 Grad und nachts passiert. Manchmal ganz große Temperaturstürze. Die letzten Früchte werden geerntet und man bereitet sich auf den Winter vor. Da werden dann manche Pflanzen vielleicht ins Haus gestellt oder die Bäume, die gerade so ein bisschen angefangen haben in dem Jahr zu wachsen, da wird nochmal ordentlich Mist drauf getan, damit dort noch eine kleine Wärmeschicht ist, damit es nicht ganz so die Wurzeln vielleicht angreift. Und dann kommt der Winter. Kalt, dunkel, in meisten Fällen ungemütliches Wetter. Und das ist eher eine Zeit, wo man viel zu Hause ist, wo die Nächte länger werden und wo vieles dunkler ist. Nicht umsonst ist vielleicht auch diese Zeit da, wo die Sterberate am höchsten ist, wo Depressionen am meisten sind, wo Spannungen und Reizungen eben viel mehr da sind, weil dieses ja frohe, dieses vielleicht auch lichtvolle manchmal ein Stück auf dem Licht auf der Strecke bleibt. Aber es ist auch die Zeit, wo man sich schön macht zu Hause. Mit einer schönen warmen Schokolade oder einem Tee oder einem Glühwein oder was auch immer, wo man es so ein bisschen heimelig macht, wo ein Räucherkerzenduft durch die Gegend wabert und wo es etwas ist, wo man sich vielleicht lieber auf seine Sofaecke kuschelt mit der Decke und wo es was ist, wo man einfach diese Zeit genießt, vielleicht das ein oder andere ja, wunderschöne Märchen anguckt, was immer ein Happy End hat. Einfach um sich schöne Momente zu schaffen, um durch diese Jahreszeit zu kommen. Jede Jahreszeit hat so ihre besonderen Herausforderungen und für jede Jahreszeit ist was anderes dran. Im Winter, da ist die dicke Jacke dran und im Sommer sind eher die kurzen Klamotten dran. Im Frühling ist es mehr dran, Dinge auszubringen und zu sehen. Im Herbst ist das relativ sinnlos, weil da der Winter kommt und dann erstmal alles unter eine Decke verschwindet, in den meisten Fällen, wenn es gut läuft, mit Schnee. Jetzt habe ich hier ein Vorwort gemacht und jetzt könnte ich euch fragen, worum geht's heute? Und ich würde zu 100% feststellen, es geht nicht um das, was ich heute mitgebracht habe. Aber wir kommen da drauf. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, den Bibeltext, der uns heute für den Sonntag vorgelegt ist. Ein Text, den ich uns jetzt gleich lese aus dem Lukas-Evangelium, das Kapitel 22. Ab Vers 47 bis 53. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, soll ich mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, lasst ab davon, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Das ist unser Predigttext für heute. Der Sonntag ist vom Kirchenjahr her unter dem Wort oder unter dem Begriff Okuli, meine Augen sehen stets auf den Herrn, überschrieben. Das ist die Bibelstelle, die für diesen Sonntag quasi so leitgebend ist. Und ich, wo ich den Text gelesen habe und wo ich mich so suchend begeben habe, was mache ich an dem Sonntag mit euch, ist mir ein Text, einen Satz, der letzte Satz in diesem Bibelabschnitt hängen geblieben. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und da wird es so sein, dass wir heute mal den Text von hinten nach vorne durchgehen. Also wir stellen den mal auf den Kopf und ich fange mit diesem Satz an. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jesus sagt hier klipp und klar, jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Finsternis Macht hat. Jetzt darf sie wirken. Jetzt ist ihre Zeit, ihre Stunde. Und es erschreckt, wenn wir sowas erstmal lesen. Zu Recht. Weil automatisch die Frage kommt, hat jetzt Gott nicht mehr die Herrschaft? Überlagert jetzt gerade der Teufel Gott? Ist er jetzt gerade in der Übermacht? Hat er das Übergewicht? Sitzt Gott gerade gefesselt auf der Auswechselbank und der Teufel spielt aktiv in der Mitte? Jesus kündigt hier eine Stunde an, in der die Finsternis Macht hat, eine besondere Macht zu wirken, wo sie vielleicht mehr darf und deutlicher zum Vorschein kommt als sonst. Und das ist nicht einzigartig in dieser Stelle, dass das so angedeutet wird oder angesagt wird. Jesus sagt in Johannes 9, Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es gibt Zeiten des Tages, wo gewirkt wird. Im Beispiel von dem, was ich am Anfang erzählt habe, es gibt die Zeiten des Sommers, wo Ernte eingebracht werden kann. Und es gibt die Zeiten der Nacht, der Dunkelheit, vielleicht mehr des Winters, wo nicht so viel geht. Jesus sagt hier, es gibt spezielle Stunden, die zugeordnet werden, wo die Finsternis Macht hat. Wichtig dabei ist aber immer zu verstehen, und diese Frage ist ja noch im Raum, wenn die Bibel etwas schreibt wie das, dass das zugeordnet wird, dass Jesus das jemandem dazu spricht, dann ist immer gemeint, dass diese Macht der Finsternis zugeteilt wird und das von niemandem Geringeren als Gott selbst. Das bekannteste Beispiel sehen wir im ganz Persönlichen bei Hiob. Ich habe uns einen anderen Text aus dem im Alten Testament mitgebracht, der ist uns, glaube ich, auch im Großteil wohl bekannt, Prediger 3. Dort heißt es, alles hat seine Zeit. Alles hat seine ihm festgesetzte Stunde. Und dann, was macht dort die Bibel, was macht der Prediger? Er teilt es auf und zeigt immer wieder das eine und das andere. Und er sagt, alles hat seine Zeit. Und ich mache jetzt nicht, dass ich jedes Mal alles hat seine Zeit und nenne dann den einen Begriff, sondern ich stelle einfach die Begriffe nebeneinander, weil sonst wird die Predigt länger, als ich eh schon immer Prediger. Alles hat seine Zeit, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen, das Gepflanzte ausreißen, töten, heilen, zerstören, bauen, weinen, lachen, klagen, tanzen, Steine schleudern, Steine sammeln, umarmen, Umarmung enthalten, suchen, finden, aufbewahren, wegwerfen, zerreißen, flicken, schweigen, reden, lieben, hassen, Krieg, Frieden. Alles hat seine Zeit, alle Zeit festgesetzt. Prediger 3, Vers 14 sagt als Resümee von dieser ganzen Aufzählung, erkennt der Prediger, ich habe erkannt, dass alles, was er gerade beschrieben hat, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen, man kann nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Mensch, da schlucken wir erstmal. Vor allen Dingen, wenn wir vielleicht gerade in einer Zeit sind, wo es eher Nacht tendiert. Wo vielleicht mehr das so ist, wo unsere Erfahrung ähnlich ist, wie Jesus das hier sagt, dies ist die Stunde der Finsternis. Dies ist die Stunde, wo die Finsternis scheinbar ein ganz besonderes Wirkungsfeld hat. Und dann sagt aber der Prediger im nächsten Vers noch was. Was jetzt da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch das, was sein wird, also das, was zukünftig ist, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Und ich finde das so ein schönes Bild, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse. Alles, was vor Zeiten gewesen ist, alles ist vor Zeiten schon gewesen, alles. Und Gott teilt zu und sucht heraus, was jetzt in der Situation stattfindet und was dran ist. Der Weltenlenker schaut sich das Geschehen an und guckt, was ist jetzt für die Situation dran und das holt er hervor. Was für ein majestätisches Bild wird hier vermittelt. Gott gerät nicht aus der Fassung, ihm entgleitet da nichts. Er ist nicht überrascht oder überrumpelt, was gerade passiert. Sondern er weiß, alles, was hier gerade passiert, das ist schon vor Zeiten geplant und gewesen. Und ich hole es jetzt hervor und jetzt setze ich es in die Zeit ein, was ich bestimme, das dran ist. Diese Majestät, diese souveräne Herrschaft Gottes wird uns durch die ganze Bibel gezeigt. In der Offenbarung, im letzten Buch, da heißt es ganz häufig, wenn vom Thron Gottes was ausgeht, heißt es, es ist von oben gegeben. Von Gott gegeben, eine Zeit, die kommen soll. Und wenn man die Offenbarung so ein kleines bisschen kennt, sind das meistens nicht die super angenehmen Sachen zunächst erstmal. Aber Gott ist derjenige, der Zeiten bestimmt und Zeiten festsetzt. Und das Gute ist, bei allem, was hier an Negativen gesagt wird, das hat genauso seine Grenze und seine abgegrenzte Zeit, die Gott gesetzt hat, wie das Positive. Gott setzt die Grenzen fest Und er begrenzt Dinge auch. Das ist gut und das ist wichtig zu hören und zu wissen. In den Predigttext zurückgegangen. Jesus sagt zu diesen Leuten, das ist jetzt eure Stunde, das ist eure Zeit. Und interessant, wenn man das ganze Evangelium liest, dann findet man, oder wenn man die Evangelien liest, dann findet man ganz viele Bezüge, wo Jesus schon ergriffen werden sollte. Die erste Predigt, Lukas 4, 28, wo in Nazareth predigt, da hatten die schon vor, Jesus zu töten, indem sie ihn an eine Klippe drängen. Und was passiert? Jesus geht einfach in die Mitte durch. Warum? Die Stunde war noch nicht da. Wie viele Stellen in der Bibel, ich habe es ja jetzt nicht nachgezählt, das ist wirklich eine Frage, wer da Lust hat, kann da gerne mal forschen, wo es steht, es ist aber noch nicht die Zeit und Jesus kommt aus so einer Situation raus. Entweder weil er mitten durchgeht, weil er sich verbirgt, weil er einfach aus der Situation rausgeht. So viele Leute hatten vorher vor, ihn zu töten und sie konnten es nicht, weil Gott diese Zeit noch nicht gegeben hatte. Jetzt ist sie da. Jetzt ist die Stunde von Gott eingesetzt. Das Zweite, auch was Erschreckendes. Wie kommt es dazu? Wer sind die ausführenden Organe in diesem Text? Haben wir zuerst den Judas. Einer der 12 Jünger Jesu. Einer, der direkt und ganz eng an Jesus dran war, 3 Jahre lang. Und der kommt, hat dort noch eine Schar von anderen Leuten und bringt sie zu Jesus und verrät ihn. Und das Herz zerreißende, er verrät ihn mit einem Kuss. Ein Kuss, der eigentlich Liebe, Nähe, eine gewisse Form von Hingabe ausdrückt. Ist hier das Zeichen für Verrat und für Tod. Was für eine geheuchelte Liebe. Was für eine Heuchelei hier sichtbar wird. Und die zweite Gruppe, die Priester, die Tempelwachen, die Hauptleute des Priesters und die Ältesten. Kurz die Gläubigen der damaligen Zeit. Ich zitiere heute immer mal von einem Pfarrer, der mich selber begleitet, von dem ich sehr viel lerne und immer wieder profitiere und der zu diesem Text ganz spannende Gedanken geschrieben hat. Und da werde ich immer mal was zitieren. Und wenn ich dann Zitat sage, dann mache ich hier nochmal die Vorrede wie gerade. Er schreibt zu diesem Moment, jedenfalls ist das Judas-Phänomen der Christenheit tief in die Genetik eingegraben. Es kann und wird den Nachfolgern von Jesus nicht besser gehen als Jesus selbst. Die gemeinsten Aktionen haben Christen aus ihren eigenen Reihen zu erwarten. Das fängt an mit Denunziationen oder gewissen Anzeigen, die dann zu gewissen Vorladungen führen. Ich habe so etwas fast ausschließlich nur von angesehenen Christen und kirchlichen Mitarbeitern und Geistlichen erlebt. Öfter schon. Dann erzählt er, dass er unter anderem auch mit einem Stasi-Pfarrer in einem Haus gewohnt hat. Und dann fährt er fort, all das muss einen nicht wundern. Es ist normal, von Anfang an. Die genannten Beispiele sind ja auch harmlos im Vergleich zu dem, was Judas tat und zu dem, was in echten Verfolgungszeiten geschehen kann. Wir müssen mit dem Judas-Phänomen rechnen. Jesus wusste von Anfang an davon. So viel schreibt er dazu. Und vielleicht sind wir ganz schnell dabei, wenn wir sowas hören, ja, mir nie. Es geht uns, wir sind doch da fein raus. Wir sind doch die, die richtig loben. Wir wissen doch genau, wie es richtig ist. Und ich möchte uns da ein kleines bisschen vielleicht auch einen Schuss vom Bug geben, weil die Bibel sagt nicht umsonst in 1. Korinther 10, 12, darum, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wir sehen das ja in der Bibel ganz häufig. Judas, ganz nah bei Jesus. 3 Jahre lang, ganz eng vertraut, ist fähig, ihn zu verraten. Luzifer, einer der höchsten Engel, lehnt sich gegen Gott auf und fällt tiefer, wie man kaum fallen kann. Und Petrus kommt dort und meint, er macht was richtig und muss sich von Jesus sagen lassen, geh hinter mich, Satan. weil in dem Moment dort etwas Dämonisches aus Petrus herausgesprochen hat. Und das sind gerade Petrus, der eine enorme Stellung dann in der Kirchengeschichte auch bekommt, teilweise auch eine überhöhte. Aber bei denen war das genauso möglich. Jetzt ist die Frage, wie sollen wir nun reagieren in solchen Zeiten? Wie sollen wir reagieren und wie sollen wir darauf antworten, wenn wir in solche Situationen hineinkommen? Wenn wir in den Text gucken, dann sehen wir, was die Jünger tun. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Moment, das, was sie machen, ist erstmal gut. Sie wenden sich Jesus zu und im Endeffekt ist es Gebet, was sie hier tun. Mit einer konkreten Vorschlag, mit einer konkreten Frage, mit einer konkreten, dürfen wir. Aber das, was dann passiert, ist auch zutiefst menschlich und zutiefst, so wie wir, glaube ich, ganz häufig reagieren. Bevor Jesus überhaupt antworten kann, ist das Schwert draußen und bam! Und das Ohr ist weg. Es ist nicht häufig, dass wir genauso beten. Können wir uns sehen in diesem Text ein Stück? Wir beten und haben damit unser gutes christliches Gewissen beruhigt. Wir haben unseren religiösen Moment erfüllt. Und jetzt wissen wir es doch eh schon besser. Und wir wollen doch bloß mal gebetet haben, damit wir sagen, wir haben doch vorher gebetet. So als wäre das eine geistliche Legitimation. Aber wir sind gar nicht bereit zu warten, was Gott sagt. Wir sind gar nicht bereit zu warten, was er tun will in der Situation. Und dann schlagen wir rein. Und das ist falsch. Sehen wir in dem Text hier. Dem Beispiel ist das grottenfalsch. Jesus antwortet, ich zitiere wieder, lasst ab, nicht weiter, lasst sie bis zu diesem, sagt Jesus wörtlich. Der Kampf läuft nicht auf dieser Ebene. Du kannst einen Feind in der Luft nicht im Wasser bekämpfen. Das bringt nichts und es ist von Gott her so geordnet, das muss jetzt so geschehen. Es ist von oben zugelassen. Wirklich bemerkenswert ist, dass Jesus in dieser Situation, nachdem er sagt Stopp, und indem er sich bewusst ist, hier ist diese Zeit, wo jetzt was Dichtes, Finsteres passieren wird, dass er trotzdem noch in der Lage ist, zu tun, was er dann tut. Ich zitiere nochmal. Dass Jesus in dieser Situation noch heilen kann und heilt, ist vielleicht das größte Wunder. Wie muss er im Herzen Frieden und Liebe bewahrt haben? Sonst kann man nicht heilen. Sonst kann man nur dreinschlagen oder zurückschlagen in so einer Situation. Sind wir nicht häufig eher so, dass wir da merken, wo es eng wird? Sind wir da noch im Frieden? Sind wir da in der Liebe? Oder haben wir da das Messer schon noch mal kurz auf dem Schleifstein, damit es auch wirklich scharf ist und dann wird dort wie die Axt im Wald reingehauen? Nur wer Frieden, wer Liebe in seinem Herzen bewahrt hat, der kann auch in den dichten Zeiten, wo Finsternis scheinbar die Überhand hat, heilen, der kann lieben. Und wir gehen in eine Zeit, die Bibel sagt, die Zeit hintenaus zu, da wird die Liebe in vielen erkalten. Vielleicht, weil da eine Bitterkeit kommt. Vielleicht, weil da die Zustände drumherum so sind, dass da sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt, die, die Frieden bewahren im Herzen und die, die Liebe halten. Oder die, die dreinschlagen und die um sich schlagen, weil sie den Weg, den Gott vielleicht jetzt gerade vorgezeichnet hat, nicht gehen wollen. Wir sind so schnell, dass wir nach Gegenwehr schreien in den Momenten, wo es uns nicht gefällt. Und wo wir der Meinung sind, wir müssen jetzt hier mal endlich aktiv werden und eine Lösung schaffen. Wir schreien nach tatkräftiger Antwort und Jesus steht da und sagt, lasst ab. Hört auf damit. Und warum kann Jesus so reagieren? Warum kann Jesus so in dem Moment handeln? bin der Meinung, die Lösung liegt im Vorfeld dieses Textes, den wir gerade gemeinsam lesen und durchgehen. Der Martin hat die Bibel offen, der darf nicht. Der Rest, wer weiß, was davor steht, die keine Bibel offen haben, die fix nachgucken können. Jetzt kommt mal so ein kleiner Test. Wer hat eine Idee, was genau im Vorfeld dieser Geschichte passiert? Diese Situation im Garten Gethsemane. Jesus geht und betet. Und er nimmt seine Jünger mit und sagt, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und was machen die? Die pennen. Dann wachen sie auf und schlagen dreien. Könnte sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Während er aber noch redete, Jesus erklärt gerade, wie das mit diesem Gebet ist. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Und dann nimmt das ganze Ding seinen Lauf. Jesus ist gerade noch in der Unterweisung vom Gebet. Und er sagt seinen Jüngern, betet, damit ihr nicht in die Versuchung hineingeratet. Ich zitiere, das kann man in zweierlei Weise verstehen. Einmal, wenn ihr ein aktives Gebetsleben führt und auch jetzt betet, dann kommt ihr nicht in Versuchung hinein, die vor der Tür steht. Das ist die eine Variante. Oder macht das zu eurem Gebetsanliegen, zum Inhalt eures Gebetes, dass ihr nicht in Versuchung, in Anfechtung fallt, wie auch immer die Jünger das gerade eben verpennt haben und eben nicht gemacht haben. Wir sehen hier was in diesem Text, was uns eine tiefe Lehre sein sollte. Was uns tief vielleicht erschrecken sollte. Wenn wir nicht beten und wenn wir nicht ins Gebet kommen, wenn wir der Meinung sind, Gebet ist nur so ein schönes Add-on, so ein schöner Zusatz, das braucht man ja nur, wenn wir mal gerade beim Herrn irgendwas brauchen und mal was bestellen müssen, dann werden wir durch manche Zeiten nicht durchkommen. Dann wird es dort gefährlich. Ja, wir haben den guten Hirten und ja, der sorgt für uns und der sorgt für seine Schafe. Aber ein guter Hirte warnt seine Schafe auch und sagt, Leute, ihr müsst was lernen. Und es kommen Zeiten, die sind unangenehm. Und dann gilt es jetzt, durch diesen Gebetskampf durchzugehen, wie es Jesus getan hat. Nicht nach seinem Willen zu suchen, sondern sich hinzugeben, sich auszuliefern und zu sagen, und wenn ich diesen Kelch bis zum letzten Tropfen trinken muss, dann trinke ich ihn. Und ich nehme das an und ich sage da ja dazu. Das ist nicht schön. Wir sehen, wie es bei Jesus geendet ist. Aber auch das ist Nachfolge. Auch da ruft Jesus rein. Auch das bedeutet es, ihm hinterher zu laufen. Und dann ist hier noch eine Riesenlektion drin, ein riesiges Ding, was man sieht im gesamten Kontext der Bibel. Wir wollen gern die Auferstehung. Wir wollen gern in der Auferstehungskraft Gottes laufen. Aber vor jeder Auferstehung braucht es ein Sterben. Jesus musste sterben, um aufzuerstehen. Gut, das ist jetzt keine so ganz neue Neuigkeit, aber es gibt im geistlichen Leben Momente, wo Gott so eine Zeit verordnet, wo vielleicht manches erstmal sterben muss, bevor eine Auferstehung und bevor Kraft kommen kann. Es braucht vielleicht diese Zeiten des Winters im geistlichen Leben, wo alles brach liegt. Wo alles dunkel ist und wo man einfach nur sagt, Herr, ich gehe hinterher. Ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir und ich folge dir nach. Und dann ist es was, wo dort aber im Nachgang eine Auferstehung wartet. Wo diese Kraft Gottes, die den Tod überwunden hat und den der Tod nicht hält, hervorbricht. Es gibt keine Auferstehung, ohne dass vorher gestorben wird. Und ja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und wir müssen nicht mehr für unsere Sünden sterben. Aber manchmal ist es im geistlichen Leben, dass wir so festhalten an Dingen, dass es wie Sterben sich anfühlt, wenn wir Dinge loslassen sollen. Wo wir uns scheinbar komplett verraten und wir merken aber, da ruft uns Jesus gerade rein. Und dann ist es was, lass das los. Sterb diesen Dingen. Weil es gibt da drin eine Auferstehung. Es gibt da drin die Kraft Gottes, die aus dem Tod hervorbricht. und die hervorholt. Ich zitiere nochmal zum Ende. Dunkle Stunden und Gottes Herrschaft schließen einander nicht aus. Finstere Bedrängnisse können von Gott zugelassen und in das Leben von Gläubigen hineingeordnet sein. Sie sind deswegen nicht von Gott verworfen. Jesus und seine Jünger waren es auch nicht, außer Judas. Dunkle Stunden können eine Zubereitung für die Erlösung sein. Und wir können und sollten dabei alle Versuche einer menschlichen Selbsterlösung vergessen. Mit dem Schwert reinzuschlagen war keine angemessene und auch keine wirksame Antwort. Manches kann man tatsächlich nur erleiden. Passionszeit, Leidenszeit. Wir wünschen uns alle den Sommer. Ernten. Ernte einbringen. Alles ist schön, alles ist hell, alles ist flockig. Aber es braucht auch manchmal diese Zeiten des Winters. Und die gibt Gott. Und dann gibt es Zeiten des Frühlings, wo wir aussehen und wo wir erstmal ausgeben und wo wir ganz viel reinsehen. Und dann gibt es diese Zeiten, wo die Dinge eingebracht werden. Alles hat seinen Platz. Alles sind Zeiten, die Gott verordnet, die Gott gibt. Der Sonntag steht unter dem Wort, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das sehen wir in dem Text. Jesus lebt vor und zeigt, wie es geht. Und wir sehen Judas, wir sehen die Jünger, wir sehen die anderen Beteiligten. Und da wissen wir, die stehen nicht auf dem Herrn. Jesus gibt uns ein Vorbild und zeigt uns, welche Wahl wir treffen können. Dass das nicht immer leicht ist, das sehen wir im Text. Das sehen wir am Leben Jesu. Aber da, wo wir lernen, mit Gottes Wegen zu kooperieren, dort, wo wir uns hingeben, auch in die Situationen, die dunkel sind, hinein, ist es etwas, wo wir Auferstehung erleben dürfen, wo vielleicht Erlösung am Ende kommt und sichtbar wird. Wie auch immer das Gott dann wirkt, das ist sein Ding. Unsere Aufgabe ist nichts anderes, als durchzugehen, als Ja zu sagen, an Gottes Hand festzuhalten und an seiner Güte nicht zu zweifeln. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir wollen ein Lied jetzt noch singen gemeinsam zum Abschluss. Ich bete dann gleich ein Lied, was diesen Sieg Jesu am Kreuz, den er für uns erwirkt hat, feiert. Jesus ist kommen. Dafür ist Jesus gekommen, uns freizusetzen. Und ja, wir sind nicht mehr unter der Macht der Finsternis. Davon hat uns Jesus erlöst. Davon sind wir freigekommen. Wir sind nicht mehr unter der Knute der Finsternis und des Teufels. Und wenn es dann trotzdem solche Zeiten gibt, wo eher die dunklen Wolken aufziehen, dann ist es was, wo wir hindurch beten dürfen. Wo wir gerufen sind, uns ins Gebet zu flüchten, in Gemeinschaft zu flüchten mit anderen. Und dort diese Gemeinschaft zu suchen und immer wieder sich neu auch stärken zu lassen. Das darf uns und das will uns Gott in dieser Zeit ganz bewusst geben. Ich bete mit uns und dann singen wir das Lied. Jesus, wir danken dir, dass du uns rufst, auf dich zu schauen, unsere Augen stets auf dich, den Herrn und den Anfänger und Vollender zu richten. In den hellen Momenten, wo es uns vielleicht leicht fällt, aber auch in den dunklen Momenten, wo wir scheinbar keinen Ausweg mehr sehen. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns das Vorbild bist, der durchgegangen ist. Der diesen Sieg erkämpft und erstritten hat, indem er gestorben ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns davor bewahrst, irgendwie einen Weg um das Kreuz herumzufinden. Dass wir da suchen, wie kommen wir am besten da vorbei, ohne sterben zu müssen. Ohne vielleicht durch manche Zeiten auch hindurchzugehen, die erstmal leidvoll sind. Ich bitte dich, Vater, dass wir ein Ja bekommen zu diesen Zeiten, die Passionszeiten sind. Dass du das in uns groß werden lässt. Und Vater, danke, dass wir das Leid dort nicht verherrlichen brauchen. Das ist schlimm und es tut weh und es ist nicht schön. Aber danke, Jesus, dass hinten raus zu eine Auferstehung wartet, eine Erlösung, die so viel herrlicher und die so viel gewaltiger ist, als wir es uns jetzt in dem Moment gerade vorstellen können. Herr, komm du durch. Werde immer wieder sichtbar, auch in den Momenten. Und wirke in uns und an uns das, was dir wohlgefällig ist. Amen. Jesus hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und wir preisen dich darüber, Vater im Himmel, dass du uns versetzt hast aus diesem Machtbereich der Finsternis heraus in deine Liebe, in dein Reich. Und danke, Vater, dass da, wo wir vielleicht manchmal noch verbunden sind mit diesem Ding, wo wir selber noch nicht loslassen wollen, danke, dass du uns dort herausführst, weil du es schon getan hast und weil du alles überwunden hast, weil dieser Sieg am Kreuz geschehen ist, weil eben da wirklich diese Kraft ist. Und so bete ich, Vater, und ich segne euch, dass dieser Glaube dort stärker wird, tiefer gegründet wird, in allem Hohen wie Tiefen, dass Jesus Sieger ist, dass auch wenn Zeiten des Leides sind, er trotzdem dieser gute Gott ist. Und ich segne euch mit diesem Bewusstsein, dass dort nichts ist, was euch aus seiner Hand reißen kann. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Alle Senioren bis Dienstag 11 Uhr.